Er tat auf einmal so, als hätte er uns tatsächlich beauftragt, fragte uns aber gleichzeitig ziemlich aggressiv über den Ablauf der Ermittlung aus. In seinen Augen über den dicken Tränensäcken waren Argwohn und helle Panik zu lesen. Schließlich mischte sich eine der dunkel gekleideten Damen ein. »Diese Skelette, können wir uns die mal ansehen?« »Das ist leider nicht so einfach.« Lockwood wies auf den klaffenden Spalt im Foyerboden. »Es ist eine ziemlich riskante Kletterpartie. Vielleicht kommen Sie lieber später mit einem passend ausgerüsteten Team nochmal her.« »Danke, aber das kann ich schon selbst beurteilen«, entgegnete die Frau schroff. »Oh, ganz bestimmt.« Lockwood schenkte ihr sein strahlendstes Lächeln. »Darf ich fragen, wer Sie eigentlich sind? Hoffentlich nicht die Putzfrau. Falls doch, besang Sie sich lieber einen soliden Besen.« Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, gehörte die Dame keinesfalls der Putzglaune an. Im Verlauf des nun folgenden lautstarken Wortwechsels erwähnte absichtlich keiner von uns den Tunnel an der Themse. Wir wollten George und Flo noch mehr Zeit verschaffen. Mittendrin tauchte plötzlich ein teurer Wagen mit Chauffeur auf. Ihm entstieg niemand anderer als Mr. Eggmere höchstpersönlich, die Haare frisch gegelt und strahlend wie der junge Tag. Er wollte sein Kaufhaus inspizieren und sich davon überzeugen, dass keine seiner kostbaren Vitrinen und Dekorationen bei unserem nächtlichen Treiben beschädigt worden waren. Schon als er die Scherben am Eingang erblickte, bombardierte er Barnes mit schrillen Beschimpfungen. Der überraschte Inspektor konnte ihn nicht daran hindern, das Foyer zu betreten. Als Mr. Eggmere die Verwüstung sah, reagierte er sehr emotional, um nicht zu sagen gewalttätig, so dass die hochgestellten Herrschaften Barnes zu Hilfe eilen mussten. Lockwood, Kipp, Solly und ich verständigten uns kurz mit Blicken und nutzten die Gelegenheit, uns aus dem Staub zu machen. Zum Glück beruhigte sich die Lage im Lauf des Jahres wieder. Jedenfalls für die meisten von uns. Lockwood und Kipps zogen gemeinsam los, um der Presse Rede und Antwort zu stehen. Holly und ich kehrten in die Portland Road zurück. Dort widmeten wir uns zunächst den üblichen Säuberungsmaßnahmen nach einem Einsatz. Duschen und so weiter. Ich überwand mich sogar, ihr eins von Georges Handtüchern zu borgen. Wir hatten eben in der Küche Teewasser aufgesetzt, als George fröhlich pfeifend hereinkam. Am frühen Morgen war ich nicht dazu gekommen, ihn näher zu betrachten, aber er sah noch abgerissener aus als sonst, abgesehen davon wirkt er zugleich erschöpft und vergnügt. Er ließ sich uns gegenüber auf einen Stuhl fallen. »Was hast du denn gemacht?« fragte ich. »Vorhin hattest du doch noch kein blaues Auge, oder?« Er ließ seine Tasche auf den Boden plumpsen. »Das ist ja auch noch ganz frisch. Flo und ich haben den Gewölbe mit den Gerippen gefunden, Lucy, und... Mann, oh Mann, war das spannend! Ich habe alle möglichen Messungen durchgeführt und mir jede Menge aufgeschrieben. Ich hätte gern noch weitergemacht, aber es dauerte gerade mal eine Stunde, da kam ein Trupp Rodwell-Fuzzis durch den Tunnel herein und wollte alles absperren. Sie sagten, ich solle mich verziehen. Ich erwiderte natürlich, sie könnten mich mal. So ging es eine Zeit lang hin und her und ich erzählte ihnen ein paar Wahrheiten über ihren Kleidergeschmack, ihre schiefen Visagen und ihre bedauernswerte Herkunft. Er lachte in sich hinein. Ich war so wortgewandt, dass einer von ihnen mich mit einem Oberschenkelknochen niederschlagen wollte. Daraufhin schmiss ich ihm einen Lendenwirbel an den Kopf und dann zog Flo das Schlickmesser aus ihren Unterrücken. Danach ging es ordentlich rund, bis sie uns zu guter Letzt vor die nicht vorhandene Tür setzten. Macht aber nichts. Es ist mir noch gelungen, eine Skizze des Gewölbes anzufertigen. Ich zeige sie euch nachher. Jetzt muss ich erstmal unter die Dusche. Ich stinke wie ein Schwein. Er spähte über den Rand seiner Brille. Apropos, sag mal, Holly, ist das nicht mein Handtuch, das du da um den Kopf gewickelt hast? Später stellte sich heraus, dass die offiziell von der BÜ beauftragten Rodwell-Agenten lediglich die Vorhut eines Teams von Aufräumspezialisten gewesen war, die mit den neuesten Salzwaffen ausgerüstet waren. Riesigen, mit Druckluftbehältern voll Salzwasser verbundenen Spritzen, die man auf den Rücken schnallte. Die Keller des königlichen Gefängnisses zu reinigen und den Berg Skelette hinauszuschaffen, dauerte volle 3 Tage. Ich hatte ja gehofft, die sterblichen Überreste würden respektvoll behandelt und anständig bestattet werden, aber das entsprach nicht der Arbeitsweise der Bebüb. Man brachte die Gebeine ohne weitere Umstände zu dem Brennöfen in Clerkenwell, wo sie eingeäschert wurden. Ein vorhersehbares Ende, das mich traurig stimmte. Das Kaufhaus der Gebrüder Eggmere wurde noch mehrere Wochen lang observiert, doch kein Besucher ließ sich dort mehr blicken. Was die Auswirkungen auf den gesamten Bezirk Chelsea anging, so wurde Lockwoods Behauptung, der Ausbruch habe dank unserer Ermittlungen ein Ende gefunden, schon am folgenden Abend auf die Probe gestellt. Sobald es dunkel wurde, betraten wie zuvor zahlreiche Agententeams zögerlich das Sperrgebiet. Penelope Fitz, Steve Rodwell und eine Gruppe hoher BÜ-Beamter schauten vom Aussichtsturm am Sloane Square aus zu. Es nieselte. Die Agenten liefen die Kings Road hinunter und verschwanden nach und nach in den Seitenstraßen. Einige Zeit verging. Die Würdenträger auf dem Wachturm tranken unter ihren Regenschirmen Tee und studierten Kopien von Georges Karten, die der ebenfalls anwesende Lockwood ausgeteilt hatte. Nach einer angemessenen Zeitspanne kehrten die Agenten zurück und erstatteten Bericht. Die übernatürlichen Aktivitäten hatten zwar noch nicht nennenswert nachgelassen, fielen aber deutlich weniger aggressiv aus als zuvor. Mehrere Besucher, die man in den vergangenen Tagen gesichtet hatte, ließen sich gar nicht mehr blicken, andere waren nur noch schwache Schatten ihres früheren Selbst und mit Eisen- und Salzbomben leicht zu bannen. Kurzum, es war die erste erkennbare Besserung der Lage seit mehreren Monaten und die Agenten waren zuversichtlich, dass sich ein Wendepunkt ankündigte. Lockwood blieb so lange oben auf dem Turm, bis er Mrs. Fitz' Glückwünsche entgegengenommen, sich kollegial von Mr. Rodwell verbeugt und Inspektor Barnes zugezwinkert hatte. Dann ging er wieder. Noch bevor er außer Hörweite war, stand Barnes erneut im Mittelpunkt nicht enden wollender Fragen. Unterm Strich durfte Lockwood und Co. durchaus zufrieden sein. Und ich hätte mich der allgemein zufriedenen Erschöpfung sicherlich angeschlossen und mich über die zahllosen Anrufe und die Reporterscharen gefreut, die pausenlos an unserer Tür klopften. Wenn ich nicht immer noch verfolgt worden wäre. Nein, nicht von einem tatsächlichen Geist, sondern von der Erinnerung an einen solchen. Immer wieder sah ich sein Gesicht vor mir, hörte sein Raunen. Wenn ich mit den anderen zusammensaß, aber öfter noch, wenn ich in meiner stillen Dachkammer allein im Bett lag, konnte ich mich dem Bild dieses anderen Lockwood nicht entziehen. Der Maskenjunge ließ mich nicht mehr los. Kapitel 26. Massiver Ausbruch in Chelsea beendet. Massengrab unter bekanntem Kaufhaus entdeckt. Triumph für Agenturpartnerschaft. Exklusivinterview mit AJ Lockwood und QF Kipps. Ab heute können die Londoner endlich wieder ruhig schlafen, denn unter dem Kaufhaus Aikmere an der King's Road wurde ein Massengrab entdeckt, von dem niemand etwas wusste. Das Verplomben, Bergen und Vernichten dieser beispiellosen Megaquelle bezeichnet das allseits herbeigesehnte Ende des sogenannten Chelsea-Ausbruchs, dem die Bebüb so lange vergeblich mit konventionellen Methoden beizukommen versuchte. Die Wirkung trat unmittelbar ein. In den letzten Tagen sind die gemeldeten Heimsuchungen in diesem Stadtviertel um 46% zurückgegangen und es wird erwartet, dass sich die Lage in den kommenden Tagen weiter beruhigt. In der heutigen Ausgabe der Times lesen Sie, wie ein Sondereinsatzkommando aus Mitarbeitern der Agenturen Fitz und Lockwood nach 3 Schreckensmonaten für die geplagten Bewohner des Bezirks unter dem Kaufhaus auf die unterirdischen Überreste des mittelalterlichen königlichen Gefängnisses stieß. In einem Exklusivinterview berichten Einsatzleiter Anthony Lockwood und sein Partner Kill Kipps von der Agentur Fitz, wie sie ihre Ermittlungen in der Nekropole koordiniert und den bösartigen Poltergeist bezwungen haben, der den Eingang zu dieser Unterwelt bewachte. »Dass es kein Zuckerschlecken wird, war uns klar«, sagte Mr. Kipps. »Aber dank sorgfältiger Planung und engagierter Teamarbeit ist es uns schließlich gelungen.« Mr. Lockwood wiederum erklärt, dass der Poltergeist nicht der einzige Besucher war, mit dem sie es in dem unterirdischen Verlies aufnehmen mussten. »In dem Hauptgewölbe fanden wir über 30 Skelette«, erzählt er. »Dabei waren wir zeitweise von Dutzenden Geistern umzingelt. Aber haben wir uns davon einschüchtern lassen? Von wegen. Wir haben bewiesen, dass auch der furchterregendste Besucher mit Mut und Entschlossenheit besiegt werden kann.« Lob für die Leistung des Teams kommt aus den höchsten Kreisen. In einer ihrer seltenen öffentlichen Stellungnahmen sagt die Inhaberin der Agentur Fitz, Mrs. Penelope Fitz, »Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter. Rivalitäten zwischen den Agenturen haben schon viel zu oft den Erfolg einer Ermittlung erschwert. Ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit der Beginn einer neuen Ära ist. Wenn sich erstklassige Agenturen zusammentun, können sie Herausragendes leisten.« Lesen Sie das ganze Interview auf Seite 2 bis 5. Faltbares 3D-Modell der Skelettgruft auf Seite 38 bis 39. Notverkauf bei Gebrüder Aikmere. Gutschein über 10 Pfund auf Seite 40. Nachdem der Einsatz damit beendet war, kehrten wir da zu unseren alten Gewohnheiten zurück? Waren wir selbst wieder die Alten? Zogen wir wieder zu dritt los, nur Lockwood, George und ich, zu irgendwelchen alltäglichen Einsätzen, beispielsweise der Bekämpfung von Ektoplasma-Tentakeln auf einem Dachboden und tranken anschließend zu Hause Tee? Auf jeden Fall fand ein paar Tage danach in der Portland Row ein feudales Festmahl statt. Holly hatte unübersehbar den größten Teil der Vorbereitungen übernommen, denn auf dem Küchentisch standen Schüsseln mit Oliven und Salaten, Körbe mit Vollkorn-Ciabattas und Platten mit teurem, labbrigen Aufschnitt. Zum Glück unternahm George in letzter Minute noch einen Raubzug durch die umliegenden Geschäfte und kehrte mit einer Ladung preiswerter Würstchen, Limonade und Barbecue-Chips zurück. Die Krönung war ein gigantischer Schokoladenkuchen, den er auf den Ehrenplatz in der Tischmitte wuchtete. Zuvor hatte der Küchentisch wieder einmal zu einer Auseinandersetzung zwischen Holly und George geführt. Holly behauptete, unser weißes Tuch mit seinem Gesamtkunstwerk aus Gekritzel, Notizen und Karikaturen sehe wie die Wand einer öffentlichen Toilette aus und würde ihr den Appetit auf ihren Hummus-Dip verderben. Sie wollte es zu diesem feierlichen Anlass wegwerfen und durch ein unbesudeltes, frisch gebügeltes Exemplar ersetzen. George war strikt dagegen. Er hatte seit dem Frühstück an einer Zeichnung auf einer Ecke des Tuchs gearbeitet und wollte auf keinen Fall, dass es abgenommen wurde. Zu guter Letzt setzte er sich mittels schlichter, bebrillter Sturheit gegen Holly durch. Am Nachmittag konnte es schließlich losgehen. Jede freie Fläche bog sich unter den Delikatessen, das Teewasser war aufgesetzt. Holly hatte alle Verpackungen entsorgt. Der Schädel im Glas, der ihr jedes Mal, wenn sie sich zu ihm umdrehte, grässliche, glubschäugige Grimassen geschnitten hatte, so dass sie vor Schreck zwei Schälchen mit Cashewnüssen und eins mit Fischrogenpaste hatte fallen lassen, war mit Schimpf und Schande nach oben verbannt worden. Jetzt kam auch Lockwood herein, der unten im Büro noch ein paar Telefonate geführt hatte und alle nahmen Platz. Lockwood war an jenem Tag in Höchstform, er strotzte geradezu vor Tatendrang. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er am Kopfende des Tisches saß und sich zu Hollys Entsetzen ein mehrstückiges, mit Würstchen und Chips belegtes Brot baute, das er, um sie zu besänftigen, mit einem mikroskopisch kleinen Rucola-Blättchen krönte. Dabei erzählte er angeregt von den potenziellen neuen Klienten, die sich bei unserer Agentur gemeldet hatten. Auch ihm waren, wie uns allen, die Blessuren von unserem jüngsten Abenteuer noch anzusehen. Eine Platzwunde an der Stirn, Abschürfungen auf der Wange und dunkle Augenringe, was aber rätselhafterweise nur dazu beitrug, seine Lebendigkeit und Lebhaftigkeit zu unterstreichen. Auch George war glücklich und zufrieden. Er nahm noch ein paar allerletzte Verbesserungen an seiner Zeichnung vor, während er Berge von gefüllten, hartgekochten Eiern in sich hineinschaufelte. Anschließend ging er furchtlos auf den Schokokuchen los, aber Lockwood befand, dass diese Köstlichkeit den Abschluss des Mahles bilden sollte. Holly wiederum war wieder zu ihrer früheren, makellosen, unangreifbaren Masche zurückgekehrt. Sie lächelte milde über unsere Geplänkel, hielt sich aber sonst mehr oder weniger aus allem heraus. Auf Georges Geheiß überwand sie sich, wenigstens ein gefülltes Ei zu probieren, abgesehen davon hielt sie sich an ein exklusives Mineralwasser und eine Ziegenkäsecreme mit Walnüssen und Rosinen. Zu meinem eigenen Erstaunen freute ich mich geradezu darüber, dass sie nicht von ihren Grundsätzen abwich. Es war irgendwie beruhigend. Und ich? Ja, ich war auch dabei. Ich aß und trank und machte alles mit, aber in Gedanken war ich ganz woanders. Nach einer Weile wandten wir uns wieder der Zeitung zu, die Holly zusammengefaltet neben Lockwoods Teller gelegt hatte. »Jedes Mal, wenn ich diesen Artikel lese«, sagte Lockwood, »kann ich unser Glück nicht fassen. Rechnet man die Ereignisse bei der Parade dazu, sind wir jetzt seit über einer Woche das Thema in der Presse.« Holly nickte. »Und das Telefon klingelt ununterbrochen. Alle wollen zu Lockwood und Co. Ihr müsst euch bald mal überlegen, ob ihr euch nicht vergrößern wollt.« »Dazu möchte ich mich erst noch beraten lassen«, entgegnete Lockwood, nahm sich ein Gurkenspießchen und tunkte es nachdenklich in einen Dip. »Ich treffe mich sowieso nächste Woche mit Penelope Fitz zu einem zwanglosen Frühstück. Wahrscheinlich will sie sich nur für unseren tatkräftigen Einsatz bei der Parade bedanken, aber wer weiß. Ich kann sie ja mal fragen.« Er grinste in die Runde. »Habt ihr die Stelle gelesen, wo sie uns eine erstklassige Agentur nennt?« »Und wie wurde noch gleich Inspektor Barnes zitiert?« ergänzte George. »Eine Truppe talentierter junger Agenten, die ich mit Stolz und Freude beaufsichtige? Schämt der Kerl sich denn gar nicht?« Lockwood zerkaute knirschend ein Stück Gurke. »Tja, Barnes verfolgt wie immer seine eigenen Ziele.« »Da ist er nicht der Einzige.« George stieß mit dem Zeigefinger auf die Zeitung. »Es passt mir gar nicht, dass Kipps genauso hervorgehoben wird wie du.« »Ach, das ist doch nur, um ihn ruhig zu stellen. Mal ehrlich, wir sind ihm für seine Unterstützung wirklich etwas schuldig. Und die Sache hat sich für ihn auch schon ausgezahlt. Habt ihr gehört, dass er befördert wurde? Er ist jetzt Sektionsleiter, oder wie das heißt, stimmt's, Luz? Du hast es mir doch erzählt.« »Stimmt, er wurde zum Sektionsleiter befördert. Und zwar von Penelope Fitz persönlich. Was sie nicht davon abgehalten hat, sich erbittert mit ihr darüber zu streiten, wie die Sache mit der Knochenkammer gelaufen ist. Er war stinksauer, dass ein Team von Rodwell vor seinen eigenen Leuten dort eingetroffen ist.« »Du hast den Typen von Rodwell doch keinen Tipp geben lassen, oder?« fragte George. »Nein, keine Ahnung, wer das war. Vielleicht ja Barnes.« Plötzlich richtete Lockwood die dunklen Augen auf mich. »Ist sie nicht gut, Lucy?« Ich zuckte erschrocken zusammen. »Doch, doch.« Meine Gedanken waren abgeschweift. Die blutüberströmte, bleiche Erscheinung aus dem unterirdischen Gewölbe hatte sich ganz kurz vor den lebendigen Lockwood geschoben, der sich soeben ein Stück von Hollys Schickimicki-Käse abschnitt. Ich blinzelte energisch. Es war ein Trugbild. Schließlich hatte ich selbst gesehen, wie Lockwood die Chimäre mittendurch gesäbelt hatte, so wie er es jetzt mit dem Käsestück machte. Trotzdem wollte es mir einfach nicht gelingen, die Erinnerung an den Geist abzuschütteln. »Ich offenbare dir die Zukunft. Sieh, was du getan hast.« »Probier doch mal den Parmaschinken, Lucy«, forderte Holly mich auf. »Lockwood schmeckt er. Dann kriegst du wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht.« Mach ich, danke.